Campeones Potna. Campeones Casting. Moment. Campeones Casting. Campeones Casting. Campeones Podcasting. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Format der Oper Wuppertal. Da unsere Bühne für Publikum noch geschlossen ist, nehmen wir sie zu Vorsingen, ich schätze Vorsprechen, passt hier besser, der besonderen Art mit, Neudeutsch auch Casting. Wir nennen es Podcasting. Ich bin Sebastian Campione, der Bass im Wuppertaler Opernensemble. In dieser halben Stunde sprechen wir im kleinen Foyer der Oper Wuppertal über ungeschminkte Backstage-Wahrheiten und über das Auf und Ab im Leben eines Sängers. Dann würde ich jetzt meinen allerersten Gast bei Campiones Podcasting begrüßen, Simon Stricker. Servus Simon.
Hi Sebastian.
Freut mich, dass du da bist. Wie in jedem Vorsingen darf die typische Frage an den Sänger nicht fehlen. Was haben Sie denn heute vorbereitet?
Ich habe den Barbier von Sevilla dabei, natürlich.
Sehr schön. Und was kannst du uns über Simon Stricker erzählen?
Ich bin aus Süddeutschland, habe aber meinen Bachelor in Berlin gemacht und bin dann für den Master zurück nach Stuttgart in meine Fastheimat und habe dort direkt nach dem Studium hier in Wuppertal dann Anschluss gefunden, als das Ensemble neu aufgebaut wurde.
Also du sagst bei Stuttgart Fastheimat, wo genau ist denn deine Heimat?
Also ich komme direkt aus der Region Heilbronn. Stuttgart war für mich im Master eine komplett fremde Stadt, also durfte ich hier quasi meine schwäbische Hauptstadt ganz neu kennenlernen. Ich wusste gar nicht, was Schwäbisch eigentlich ist, weil wir selber die nördlichste Bastion sind.
Verstehe. Und wo hast du angefangen mit deiner Gesangskarriere?
Oh, ich war ursprünglich im Schulchor, so wie jeder tüchtige Schüler die Punkte verbessern will im Musikkurs. Und dieser Musiklehrer, der Herr Reis, der hat uns natürlich alle tierisch motiviert. Und ich war natürlich so unerfahren, dass ich am Anfang alles eine Oktave tiefer gesungen habe, bis jemand gesagt hat, wer grummelt denn da so? Der hat mich dann aber so sehr inspiriert, dass ich danach zu so einem semiprofessionellen Rock-Pop-Chor namens Open Doors gegangen bin, der noch enthusiastischer war, und da habe ich quasi völlig Feuer gefangen. Und dann habe ich mit so einem halben Ohr mal gehört, wenn man klassischen Gesangsunterricht nimmt, dann kann man seine Technik verbessern. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mit meiner Zukunft machen will. Und ich wusste aber, dass ich Musik lieb und mag, also wollte ich es mit Schulmusik probieren. Und dann war aber relativ schnell klar, dass da wahrscheinlich Potenzial ist fürs Singen, fürs klassische Singen. Und dann habe ich es aus Spaß in Berlin probiert und bin dann schwupps reingekommen und habe dann mein ganzes Lehrerdasein, was niemals da war, über Bord geworfen. Und dann nahm alles seinen Lauf.
Das ist lustig zu hören, weil ich kenne nämlich Geschichten eben, die andersrum verlaufen. Und zwar von Sängern zum Beispiel, die erst die klassische Richtung studieren und dann danach eben dann so in die in Anführungszeichen Pop-Richtung wechseln. Bei dir war es genau andersrum anscheinend.
Ja.
Ja, das hat mich jetzt sehr fasziniert.
Weißt du, Sebastian, ich werde oft gefragt, ob ich denn nicht das singen kann oder das singen oder ob ich im Radio mitsinge, und wenn ich dann Nein sage, dann sind alle immer schockiert, aber für mich war dann irgendwann klar, ich muss eine Trennung finden, manche Leute können das scheinbar mixen. Ich habe aber von einer professionellen Sängerin gehört, die beides macht, also so brasilianische Sachen und klassische Sachen, die braucht nach so einem Brasilienabend 3 Tage, um wieder ins Klassische reinzukommen. Und am Anfang von meinem Studium wurde mir klar, ich kann das nicht permanent parallel nebenbehalten. So im Nachhinein kann ich das nur so erklären, wie das eine ist ein Dieselmotor und das andere ist ein Benziner, und du kannst nicht ständig beides gleichzeitig machen, weil wie du so schon sagst, manche Klassiker, die auf Pop wechseln, den hört man leider auch an, dass sie dann ihr Leben lang mit einem Diesel gefahren sind, und das ist dann, das muss man mögen oder man hört sich's nicht an. Also ich mag dann schon die rauen Popstimmen und die schönen klassischen Stimmen, aber dieses Crossover, das ja, bin ich nicht so ein Riesenfan von.
Woran arbeitest du denn jetzt gerade an der Oper Wuppertal?
Gute Frage. Jetzt ist ja Stillstand, wie du ja selber weißt.
Ja.
Seit ein paar Wochen haben wir die Regel, dass wir von verordnet bekommen, dass wir selbst mit einem Pianisten eine Maske anziehen sollen bei musikalischen Proben. Da dachte ich jetzt in dem Monat, jetzt ist gut. Also jetzt wird's auch für uns lächerlich. Wir haben so riesige Probenbühnen, wo wir auf 15 Meter Abstand sein können. Und wenn die Stadt verordnet, das geht nicht, dann bin auch ich echt an meinem Limit. Letzten Endes ist die persönliche Vorbereitung nicht arg viel anders, weil der Sänger, wie du ja selber weißt, alleine oft im Raum ist, ja. viel einsam übt, viel vorbereiten muss, bevor überhaupt ein Pianist kommt, bevor der Generalmusikdirektor kommt, bevor die ersten Proben kommen, bevor das dann mit dem Orchester kommt. Diese Alleinzeit ist eigentlich fast gleich aufwiegbar mit der Gemeinschaftszeit. Und dementsprechend versuche ich mich natürlich mit den Sachen fit zu halten, die jetzt gerade anstehen. Hm. Der Barbier steht in den Startlöchern, der soll nochmal kommen. Ja. Die Zauberflöte wartet auf eine Wiederaufnahme. In Toleranza haben wir angefangen im Januar 2 Wochen und dann, jetzt gibt es eine Riesenpause, wird im Juni dann fortgeführt. Also es ist ständig on, off und ich selber versuche quasi aber immer auf meinen 100% zu bleiben. Ich bin quasi wie eine Rakete, wo die Zündschnur kurz vorm Platzen ist, und wenn es dann losgeht, dann bin ich hoffentlich ready. Bis jetzt hat es gut funktioniert, die Motivation oben zu halten. Ja.
Da wir jetzt fast scheintote Bühnen haben, ja. Gibt es denn Momente, in denen du vor der Vorstellung 1000 Tote gestorben bist?
Ich glaube, das Prägnanteste, was, als wir eine Vorstellung hatten, wo mein Adrenalin am meisten gepocht hat, war tatsächlich vor 2 Jahren Hänsel und Gretel. Der betrunkene Vater, der auf Abstand ganz hinten mit seinem berühmten Ralalala einsetzt. Mhm. Auf dem Abstand muss ich alles antizipieren. Also ich muss vor dem Schlag anfangen zu singen und quasi asynchron in derselben Geschwindigkeit leicht versetzt alles singen, damit es vorne dann relativ zeitgleich ankommt und es nicht sich anhört, als würde ich schleppen, also zu spät hinterher sein oder zu früh sein, was beides mal musikalisch total unprofessionell rüberkommt. Das heißt, es ist so eine sehr schwitzige Situation. Ich hab dann nur einen sehr schummrigen Monitor von der Ferne und die Generalmusikdirektorin Julia Jones. Ich muss natürlich nach genau ihrem Schlag gehen und es ist eine tierisch schwierige Situation immer für mich gewesen. Bei vielen anderen Starts, da gibt's meistens nicht so einen Kaltstart in dem Sinn. Da kann man sich irgendwie aufpushen mit Autosuggestion und dann geht man in die Szene und weiß genau, was man zu tun hat. Aber das ist quasi, das war so ein prägnantester Start, den ich immer hatte. Da war ich schon aufgeregt. Also normalerweise ist es immer so 15 Sekunden vorher geht's dann los. Aber da war ich quasi 3 Minuten vorher schon voll auf. Jetzt darf nichts mehr anderes passieren. Ja.
Und sind dir irgendwelche Pannen mal auf der Bühne passiert, bei denen du dann wirklich die 1000 Tode gestorben bist?
Selten. Ich glaube, ich habe das Talent, dass wenn ich schmeiße, relativ schnell wieder reinfinde. Und wenn, dann ist es vielleicht nur eine Silbe, aber die kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Ich hab bei der Carmen tatsächlich mal so eine Art Refrain bei meiner ersten kleinen Anfangsszene vergessen. Und dann kommt natürlich ein Blick von unten und ich weiß nicht, was der Blick bedeutet. Und plötzlich merke ich, irgendwas stimmt nicht und sie grinst mich nur an und die Welt dreht sich weiter. Aber das war das Schlimmste. Also ich bin da leider zum Glück verschont geblieben von solchen Erlebnissen.
Ja gut, ich könnte da so einige erzählen, aber um mich ja, geht es ja hier nicht. Was war denn dann dein schönstes Opernerlebnis, wenn wir vom Schlimmsten zum Schönsten gehen?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, während der Vorstellung selber bin ich nicht aktiv beim Genießen dabei. Ich lieb die Vorbereitung. Ich lerne quasi die Musik kennen während den Einzelproben, während den musikalischen Proben und den szenischen Proben. Da geht man das Stück schon so oft durch, dass es für mich dann so routiniert ist, dass es eigentlich nur noch im bösen Sinne gesagt ein Tunnelblick ist, wenn man auf der Bühne steht. Aber ich glaube, ich muss das für mich so ausmachen, dass ich diese Haltung haben muss, sonst wird es privat. Also ich spiele die Rolle und ob das jetzt eine schöne Phrase ist oder nicht, da kann ich nicht drüber nachdenken in dem Moment. Aber ein ganz echter toller Moment war, als wir als wir den Barbier angefangen haben zu proben, als Ersatzproduktion statt der Ariadne/Blaubart-Produktion. Da sind wir dann auf ganz kurz biegen und brechen innerhalb von 4-5 Wochen von Ansage zur Premiere zu dieser Produktion geeilt. Und diese Produktion hatte aber einen total coolen Touch, weil die Regisseurin Inga Levant und Julia Jones, die Generalmusikdirektorin, wir waren so alle, jetzt, wir haben das jetzt entschieden und das ziehen wir jetzt durch und wir wissen, dass das klappen kann und dann geht es auch durch. Und ich kannte die Musik nicht so gut. Also natürlich kennt man die Ouvertüre und das La 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 Lera und so weiter, aber das Duett mit dem Grafen, da musste ich dann tatsächlich laut grinsen und lachen bei den Übergängen und der Musik, weil das für mich so ein, ich wurde quasi wie der Karren wurde wieder aus dem Dreck gezogen für mich. Ich wusste wieder, warum ich das tue, warum ich das liebe, warum ich das mache und es war so energievolle Musik. Also das werde ich so schnell nicht vergessen. Also ich hoffe, dass ich den Barbier sowieso nochmal singen kann hier und vielleicht auch noch später woanders mal. Das ist energiereiche Musik und jetzt kommt nämlich die große Krux, als ich das letzte Mal in der Oper gesehen habe vor 3 Jahren, da ist es an mir vorbeigerauscht und ich wusste gar nicht, wo der Unterschied ist zwischen den Nummern. Also das ist natürlich immer der Klassiker, wenn man sich mit der Musik mehr beschäftigt, dann gibt sie einem so viel zurück und wenn man aber nicht vorbereitet ist für die Musik, dann kann es sein, dass sie an einem vorbeirauscht und ich glaube, das ist die große Pflicht für uns, aber auch für die Operngänger, dass wir das nicht unterschätzen dürfen, dass wir uns mit der Materie beschäftigen müssen und ja, aber das war ein toller Moment, also das werde ich nicht vergessen, hat echt Spaß gemacht.
Was für dich auch schön zu hören, dass wir zu diesem Zeitpunkt eben eine Produktion machen durften, dass wir eben arbeiten durften, auch wenn es dann eben die gekürzte Fassung eben des Barbiers war.
Ja, sicherlich. Also ich hatte, glaube ich, persönlich das Glück, dass der genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, weil das ist eine schwierige Partie für mich. Und wir haben die quasi etwas light gemacht, ohne die Rezitative, nur die Nummern. Und ich habe zum Glück die Arie schon ein paar Mal vorher angeschaut. Ich hätte aber vor 2 Jahren nicht gewusst, ob das so gut gelaufen wäre. Also für mich war es echt perfekt und ich war froh, dass das gekommen ist, weil ich war im Blaubart nicht drin. Ich wollte diese Zeit eigentlich nutzen für die Vorbereitung der Piraten, die dann mir im Nachhinein natürlich geklaut wurde und dann musste ich das relativ zügig zwischen der Premiere und dann dem Anfang der Piraten lernen und dann bin ich auch schwupps krank geworden, wo dann das klassische Sängerschicksal kommt, nee. Wenn man einmal über diese Kippe springt und zu viel macht und seinen Kopf mit zu viel Sachen, dann ist es fast am Überlaufen und dann weiß der Körper nicht mehr wohin damit, weil man muss es ja nicht nur intellektuell verstehen, sondern wie du selber weißt, der Körper muss es verstehen, die sensiblen Organe im Kehlkopf, die Zunge, die Atmung, das ist alles was viel rudimentärer ist als nur 1+1=2. Das dauert einfach Wochen und Monate, bis es sitzt und ich hätte eigentlich eine Woche Pause machen müssen nach dem Barbier, weil dieser Sprint von den 4 Wochen, er war anstrengend und ich habe mir da keine Pause gegönnt und schwupps wurde ich jetzt zum Beispiel krank und war da echt 3-4 Wochen fast ausgenockt. Das ist dann das Opfer, das ich dann da zahlen muss, aber letzten Endes war es natürlich trotzdem die richtige Entscheidung, das einfach durchzuziehen.
Was anderes, da wir auch die ganze Zeit über Probenphasen und Probenbetrieb dann auch gesprochen haben. Wie sieht denn dein optimaler Probenalltag aus? Also worauf legst du Wert, wenn eine Probenphase ansteht, beziehungsweise was findest du angenehm, was findest du unangenehm an einer Probenphase?
Ich glaube, ich muss es generell fassen. Ich finde es angenehm in Probenphasen, wenn man genügend Vorbereitung hat. Und ich glaube, wir sind natürlich in einem Betrieb drin, der Kunst produzieren soll und muss. Ja. Und wenn für uns entschieden wird, du bist da drin und in dieser Produktion drin, dann fehlt irgendwann immer mehr Zeit für die Vorbereitung. Irgendwann hast du immer weniger Zeit. Und diese Zeit, wo ich schon gesprochen habe, wo wir alleine sind in dem Raum und es angucken für uns, das können wir natürlich auch nicht 8 Stunden am Tag machen, aber diese Zeit ist für mich fast heilig, weil das, was du da machst, das ist die Basis für alles, was kommt. Wenn du später eine Stelle nicht ganz richtig kannst, die kriegst du nie mehr so hin, wie wenn du sie nicht vor 2 Monaten schon richtig gelernt hättest. Und deswegen ist es für mich das Allerwichtigste, genügend Vorbereitung zu haben. Es ist zum Beispiel gut für mich, dass ich, wenn ich jetzt den Germain singen darf in Traviata, dass ich den schon letzten Juli komplett angeschaut habe und jetzt fast auswendig kann, bevor wir überhaupt anfangen mit den Proben. Wären wir jetzt in dem Probenprozess drin gewesen von der ganzen Spielzeit, dann wären diese ganzen Zeiträume alle viel enger gewesen. Ja. Das hätte irgendwie irgendwo auch funktioniert, aber ich versuche natürlich in Langverhältnissen zu denken, dass wenn ich das in 5 Jahren nochmal singe, es ist natürlich besser, ich schaffe das innerhalb von 1 Woche wieder aufzufrischen und nicht nochmal mich 4 Wochen dran setzen muss, um mich dran zu erinnern, was das alles bedeutet. Deswegen ist für mich die beste Probensituation ist viel Zeit alleine vorher, ohne viel Stress, ohne viel andere Proben dazwischen. Eine vernünftige Vorbereitung mit dem Generalmusikdirektor, dass Missverständnisse, Absprachen vorher klar sind, dass natürlich sich Sachen permanent trotzdem noch verändern, ist klar, aber je besser man vorbereitet ist, desto flexibler ist man am Ende. Und dass natürlich während der Probenzeit und die letzten 2 Probenwochen, dass da alles sein Zahnrädchen finden muss und es dann durchaus chaotisch wird, das ist völlig normal. Aber je besser man vorbereitet ist, desto weniger macht es einem aus. Deswegen ist für mich die absolute Vorbereitungszeit das Beste.
Wir reden über Probenbetrieb, wir reden über die jeweiligen Stücke. Reden wir doch mal über deine Stimme, beziehungsweise über dein Stimmfach. Was ist die genaue Bezeichnung deines Stimmfachs?
Ich glaube, ich würde sagen Bariton, weil ich glaube, ich wurde hier eingestellt als Zweckwaffe. Also ich habe den Vater in Hänsel und Gretel singen müssen, der wahrscheinlich offiziell laut Opernführer etwas zu früh war. Ich darf den Grafen hier singen. Ich durfte den Morales singen. Also alles, was nicht zu hoch und zu laut ist und aber auch nicht zu leise ist. Also ich glaube, ich deck so das Mainstream-Bariton-Fach ab und hoffe aber, dass natürlich in den nächsten 20 Jahren, das sich natürlich weiterentwickelt und ich auch zum Beispiel Verdi oder sowas, was natürlich jetzt mit dem Germain ein Einstieg ist, aber dass natürlich sowas irgendwann auch möglich ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jugendlich dramatischer oder lyrisch sonst was. Ich glaube, das wäre einfach zu diese Kategorisierung, da bin ich kein Riesenfan von, weil letzten Endes sollen wir alle sauber singen, richtig singen und entweder es klappt die Rolle oder sie klappt eben nicht, aber diese Unterteilung bin ich nicht so ein Riesenfan von.
Vielleicht in Zukunft würdest du dich gerne spezialisieren auf etwas Besonderes? Also zum Beispiel lyrischer Bariton oder Heldenbariton oder so?
Ich würde mich freuen, wenn meine Stimme das hergeben würde, die romantischen Sachen zu singen, die schönen großen langen Linien, also alles was Verdi, Puccini, die Verismo-Sachen. Mozart ist schön, aber für mich, mein persönliche, da wo ich die Energie herziehe, warum ich immer das Gefühl habe, ich will das machen und warum ich das so toll finde und so toll finde, auch von anderen Sängern zu hören, die das gut können, ist einfach die schön großen, langen Linien und auf das Ziel arbeite ich eigentlich jeden Tag hin.
Könnte man fast sagen, Kavalierbariton.
Ja.
Aber auf jeden Fall mit dem, was du jetzt, sagen wir mal, zu singen hast, also was dein Repertoire hergibt, also da bist du schon sehr zufrieden damit.
Ich bin zufrieden, ja. Die Bohème mit Marcello wäre natürlich super gewesen, ist natürlich jetzt ausgefallen, aber genau solche Rollen, das ist für mich, da hätte ich Lust drauf, das ganze Jahr zu machen. Also das wäre absolut, das wäre mein Brot, mein täglich Brot gern, ja.
Würdest du, natürlich geht das nicht, aber würdest du in einem anderen Stimmfach gerne was singen wollen?
Also, dass ich ein anderes Stimmfach gerne hätte?
Ja, also entweder ein anderes Stimmfach haben wollen oder einfach sagen, es gibt eine Arie, die, weiß ich nicht, in einem anderen Fach ist, die also, würde ich unbedingt gerne singen wollen, also, aber geht leider nicht.
Also wie du sicherlich schon bemerkt hast, wenn ich mich manchmal einsinge, singe ich doch auch Melodien, die irgendwelche Tenöre singen. insofern, also ich habe schon eine Tendenz zu dem Puccini-Tenor oder sowas, solche Sachen. Natürlich ist Nessun Dorma oder auch der Duca di Mantua, also der La Donna Immobile von Rigoletto, Verdi. Solche Sachen, die, die finde ich schon super toll. Also das wäre cool, das zu singen, aber ich muss mich mit dem Schicksal abfinden, dass es leider nicht so ist.
Der sogenannte Spinto-Tenor. Ja. Da muss ich eine kleine Anekdote von mir erzählen, nämlich ich war nämlich als Kind im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper natürlich tätig und wollte daraufhin Opernsänger werden. Und als ich dann in den Stimmbruch kam, habe ich im ersten Jahr Tenore Spinto gesungen. Und ich wollte unbedingt so singen können wie Pavarotti. Und das war mein großer Traum, bis ich dann ein Jahr später dann von einem Tag auf dem anderen ins Bassfach runtergerutscht bin. Und ja, aus der Traum. Deswegen, das hat sehr gut dazu gepasst.
Ja, es ist bitter, ja, aber da müssen wir alle mit klarkommen.
Ich muss zugeben, ich habe da auch geweint. Muss ich sagen.
Das ist interessant.
Ja, also das hat mich wirklich sehr getroffen.
Natürlich, wir leiden auch unter dem Schicksal, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Und wenn man dann aber mal zum Beispiel von Edgardo Puccini, Questo Amor, es ist eine schöne Arie, wunderschön orchestriert, ähnlich auch wie die Tenorarien orchestriert, mit Terzbässen und vollmundig und so weiter. Aber dieser Ausbruch ganz nach oben, dass die Melodie einmal kurz nochmal eine Quarte höher geht, ist einfach nicht drin. Und das ist, macht einfach einen Unterschied. Und der Werther als Bariton, der funktioniert halt einfach nicht so gut wie der Werther als Tenor von Massenet. Muss man halt einfach klipp und klar sagen. Und aber ich freue mich für jeden Tenor, der das schön singen kann. Und zuhören ist auch nicht schlecht.
Aber dann musst du natürlich auch eine Traumpartie in deinem eigenen Stimmfach haben. Weil ich meine, ansonsten wärst du ja kein Sänger, wenn du dein Stimmfach nicht singen wollen würdest.
Ja, ich glaube, das Prinzip von Singen an sich war immer der ausschlaggebende Punkt. Da wusste ich noch gar nicht, was es eigentlich alles gibt. Also als ich angefangen habe mit Studieren, da war ich noch nie in der Oper. Ich wusste, habe auch keine Männerstimme in meinem Alter gehört. Ich war eher schockiert, dass es eher eine... So eine sportliche Betätigung war, wer kann lauter, wer kann höher, wer kann besser, was mir natürlich total zusagt, was ich aber gar nicht wusste. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Aber wie ich schon erwähnt habe, sowas wie Marcello von Bohème, das ist Top-Party, schöne Linien, schön lang. Das ist, ja.
Kommen wir jetzt zu unserer Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen zum spontanen Antworten, ohne viel überlegen. Simon, bereit?
Okay.
Hund oder Katze?
Hund.
Rucksack oder Koffer?
Rucksack.
Puzzeln oder Fernsehen?
Puzzeln oder Fernsehen, natürlich.
Tee oder Kaffee?
Beides.
Tattoo oder Piercing?
Die Piercing.
Vampir oder Werwolf?
Werwolf.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Butter oder Margarine?
Butter.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Geld oder Liebe?
Liebe.
Punkte oder Streifen?
Streifen.
Berge oder Meer?
Berge.
Süßes oder salziges Popcorn?
Süß.
Früh oder Spätaufsteher?
Spät.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaotisch oder ordentlich?
Chaotisch.
Gitarre oder Klavier?
Klavier.
Duschen oder baden?
Duschen.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Verdi oder Wagner?
Oh Gott. Ich kenne Wagner nicht gut. Verdi,
okay. Hast du noch Luft?
Ja.
Sehr gut. Dann kannst du uns sicherlich sagen, wo dein Lieblingsort in Wuppertal ist.
Oh, mein Lieblingsort in Wuppertal ist die Nordbahntrasse.
So, Simon, was machst du heute noch?
Ich habe noch ein Coaching um 4 für Traviata. Und wenn das Wetter noch hält, fahre ich noch ein bisschen Fahrrad.
Das war es auch leider schon wieder mit dieser Folge von Campiones Podcasting. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Simon Stricker. Schön, dass du da warst.
Danke.
Bitte rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Und in der nächsten Folge bin ich in weiblicher Gesellschaft, denn dann spricht Iris Marie Soja hier vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein und vergessen Sie nicht, die Oper Wuppertal auch auf den Social Media Plattformen zu folgen. Bis dahin, vielen, vielen Dank und bis bald.